Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Morgen ruft Fridays for Future zu einem großen Klimastreik auf. Mehrere hundert Demos sind geplant, um von der Bundesregierung die Einhaltung der vereinbarten Klimaziele einzufordern. Das 1,5-Grad-Ziel bei der Klimaerwärmung einzuhalten, aber auch eine grundlegende Verkehrswende einzuleiten und den globalen Süden bei der Bewältigung der Folgen der Klimakrise zu unterstützen. Alles Aspekte, die auch die Transformationsforscherin Maya Göpel umtreiben. Wir können auch anders. Aufbruch in die neue Welt von morgen, heißt ihr gerade erschienenes Buch unter Mitarbeit von Markus Jauer. Darin plädiert sie dafür, an Krisen systemisch heranzugehen und zukünftige Entwicklungen in den Blick zu nehmen, um vorausschauend zu handeln. Sie zitiert unter anderem den Physiker Stephen Hawking, der zur Jahrtausendwende sagte, er denke, dass das nächste Jahrhundert das Jahrhundert der Komplexität werde. Ich habe vor der Sendung mit Maya Göpel gesprochen und sie zunächst gefragt, was dieses Jahrhundert so viel komplexer macht als die vorangegangenen.
Also wir hängen mit viel mehr anderen Aktivitäten auf diesem Planeten zusammen und wir tun das in einer anderen Geschwindigkeit, gerade seitdem die Digitalisierung sich Bahn gebrochen hat. Also wir haben vorher nicht live mitbekommen, was beispielsweise im arabischen Frühling passiert, wenn ein Gemüsehändler sich anzündet. Das heißt, die Art und Weise, wie Aktivitäten und Vorkommnisse auf anderen Teilen der Welt mit uns zusammenhängen, das hat sich sehr stark intensiviert und eben dadurch die Komplexität auch erhöht. Wenn ich hier etwas ändere, hat das Rückkopplungsschleifen und Veränderungseffekte an ganz anderen Teilen der Welt.
Deshalb propagieren Sie ja auch einen systemischen Blick auf Organisationsweisen und auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das passiert ja auch schon an vielen Stellen, wenn wir an die Klimakrise denken, an die Pandemie. Warum besteht trotzdem Handlungsbedarf?
Also wir haben ja immer noch sehr stark hier das Gefühl, warum sollen wir als erstes handeln und andere handeln ja auch nicht. Und das ist diese doppelte Einladung, einmal aus der ökologischen Perspektive und auch historischen Perspektive zu sagen, wir haben ja auch sehr profitiert von dieser massiven Nutzung der fossilen Brennstoffe und haben genau deshalb eben auch sehr starken Wohlstand, aber auch technologische Fähigkeiten hier entwickelt. Das heißt, die Verantwortung jetzt damit etwas zu tun, um diejenigen zu unterstützen, die sehr stark von den Konsequenzen dieser fossilen Energienutzung betroffen sind, wäre das eine. Und das andere wäre natürlich zu sagen, wenn wir systemisch verstehen, wie die Aktivitäten zusammenhängen, müssen wir uns nicht so stark hinter, ach, China will ja nicht, USA will nicht und die wollen sowieso schon mal gar nicht verstecken und uns gegenseitig die Schuld zu schieben, sondern vielmehr suchen, was sind denn jetzt die nächsten Abkommen, die nächsten Impulse, mit denen wir uns in einer positiven Verstärkung, also auch Rückkopplungsschleifen im positiven Sinne, dahin bringen können, dass wir schneller agieren.
Vielleicht können Sie diese Rückkopplungsschleifen noch kurz erläutern?
Also im Prinzip hat ja alles, was ich tue, eine Wirkung auf andere Menschen oder eben auch auf Ökosysteme, wie ich es versucht habe zu beschreiben. Das heißt, wenn wir immer mehr jetzt seltene Erden aus dem Boden buddeln müssen oder eben seltene Metalle nutzen oder begrenzte zumindest, um große Elektroautos bauen, dann heißt das, dass sich natürlich in dem Moment immer noch stärker die Biodiversität degradieren werde, dass ich wahrscheinlich Wasserprobleme verursachen werde, weil da eine sehr starke Verschmutzung mit einhergeht. Und das sind Rückkopplungsschleifen, die ich mir gar nicht unbedingt anschaue, wenn ich nur gucke, wie kann ich jetzt das CO2 aus dem individuellen Personenverkehr rausholen. Aber sie sind natürlich Teil von dem, was in der Realität aufläuft. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, wo ist Ursache und wo ist Effekt. Und wo wird aus einem Effekt dann wieder eine Ursache? Weil wenn ich weiter die Biodiversität zugrunde richte und auch das Grundwasser verschmutze, dann werde ich natürlich die nächsten Krisen wieder für die Menschheit nach vorne tragen. Und deshalb ist die Fähigkeit, in diesen Rückkopplungsschleifen zu gucken, eine gute Voraussetzung dafür, dass wir dann Lösungen finden, die uns eben nicht einfach das Problem verschieben und in die nächste Krise einladen, sondern wir uns fragen, in dem Beispiel, wie kann Mobilität so organisiert werden, dass wir eben mehrere dieser Umweltprobleme gleichzeitig in den Griff bekommen.
Wie kommt das, dass wir nur so punktuell hinschauen und offensichtlich da in Systemfallen gefangen sind?
Also es gibt in der Wissenschaft schon die Diskussion darüber, dass wir eben sehr stark in diesem Paradigma, also Paradigma sind ja eine gewisse Form der Weltaneignung eigentlich, also eine sehr auf Einzelteile fokussierte, auf Individualismus fokussierte Lesart der Welt uns angewöhnt haben. Und dass wir erst peu à peu jetzt in diese systemischen Verständnisse zurückkehren. Und das ist interessant, weil das in allen Disziplinen passiert. und wir tatsächlich da auch Kulturunterschiede wahrnehmen. Also im westlichen Raum ist dies der individuelle und dann gehen wir davon aus, dass das System sich so verhalten wird wie die Summe des Verhaltens der Einzelteile. Das ist da sehr gängig, aber wir sehen ja, dass es so nicht funktioniert, wenn im asiatischen Kulturraum viel stärker schon das Zirkuläre und das Aufeinanderwirkende, das Gemeinschaftliche immer im Vordergrund gestanden hat, auch indem man einzelne Aktivitäten dann bewertet hat. Und ich glaube, dass es für mich zumindest aus der wissenschaftlichen Perspektive gerade ein Korrekturprozess ist, wo man sagt, vielleicht haben wir die systemischen Zusammenhänge zu stark aus dem Auge verloren, weil wir sehr gut darin geworden sind, analytisch bis ins kleinste Detail uns Einzelheiten anzugucken, aber dann eben diese Zusammenhänge aus dem Blick gerutscht sind. Und wenn wir das beides vernünftig zusammenkriegen, ich glaube, dann haben wir wieder den nächsten Schritt nach vorne.
Was leistet da konkret die Transformationsforschung, um Krisen zu erklären und auch Lösungsansätze zu finden?
Die Transformationsforschung beschäftigt sich ja mit den Fragen, wann, unter welchen Bedingungen große Umbruchprozesse in Gesellschaften stattgefunden haben und unterscheidet eigentlich drei große Transformationen, wo wir wirklich danach ja auch, glaube ich, alle übereinstimmen, dass es eine sehr andere Gesellschaftsform ist. Also von nomadischem zu agrarischem, feudal organisierten Lebensformen beispielsweise oder dann eben zu einer marktwirtschaftlich, kapitalistisch in Nationalstaaten organisierten Formen des Lebens. Und jetzt haben wir eben die Globalisierung, eine sehr starke digitale Vernetzung. Wir haben im Grunde genommen jetzt Konzerne, die mächtiger sind als viele der Nationalstaaten. Wir haben Geschwindigkeiten, die vorher nicht vorgesehen waren in der Art, wie schnell wir kommunizieren, aber auch produzieren oder auch von A nach B transportieren können. Und all das bedeutet ja, dass wir viele Prozesse, die wir vorher organisiert hatten, gar nicht mehr heute so fortführen werden können. Genau daher ist dieser Strukturwandel eigentlich so die Essenz, den die Transformationsforschung sich anschaut.
Wo sehen Sie denn schon positive Beispiele?
Ach, ich finde, im Moment passiert viel, einmal auch tatsächlich auf der Landnutzungsebene. Da gibt es ja unheimlich viele neue Bewegungen. Wie können Regionen, Modellregionen gedacht werden, in denen man versucht, zirkulärer zu wirtschaften? Carbon Farming ist so ein neues Stichwort. Wie kann diese CO2-Binden für Landwirtinnen wieder ein neues Geschäftsmodell bieten? Dann haben wir genossenschaftliche Organisierte wie Kartoffelkombinat und andere, die sagen, wir machen auch noch die Finanzierung mit rein, sodass das Risiko gestreut wird. Wir haben aber auch Zirkularitätsregionen, also die im Industriellen eher sind, so wie Ostwestfalen-Lippe beispielsweise, wo viele Unternehmen gesagt haben, wie schaffen wir das eigentlich, dass mein Müll deine Ressource wird und setzen da einen ganzen eigenen Lehrstuhl mit auch ein, die das beforschen an der FH in Bielefeld. Dann sehe ich momentan eine spannende Entwicklung zwischen Startups und neuen Ideen der Investitionskriterien, also sei es Planet A oder Ecosia World Fund oder andere, die wirklich sagen, wir machen Klima und auch soziale Impacts, also tatsächlich die Veränderung der Qualität zum Teil dessen, was wir messen, wenn wir sagen, das sind erfolgreiche Geschäftsmodelle. Und dann müssen wir vielleicht nicht warten, bis die großen Subventionen sich ändern, sondern es bilden sich neue Akteursgruppen, die in der Gesellschaft schon mal Beispiele vorleben, wie es regional oder durch neue Kooperationen funktionieren kann, sich untereinander vernetzen. Und das sind dann sogenannte Pioniere in der Transformationsforschung, denen es politische Neuentscheidungen oder Umorientierung von Subventionen, Steuermodellen und so weiter dann leichter machen sollte, das neue Normal zu werden.